Heute spreche ich mit Jan von Lava Charter aus den Kanaren, einer unserer wirklich guten Partner. Wir sprechen über die aktuelle Situation, Corona und natürlich auch über das tolle Revier Kanaren, welches für viele in diesem Winter mit Sicherheit eine Karibik-Alternative sein könnte. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Charterbar Yachting. Mein Name ist Ümit Uzu und ich bin selbst leidenschaftlicher Segler und Geschäftsführer der Yachtcharteragentur Charterbar Yachting. Ja, jede Woche aufs Neue haben wir hier unseren Podcast, jeden Dienstag. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wieder zuhört. Und dieses Mal habe ich einen, ja, mal wieder interessanten Gast hier in der Leitung. Und zwar ist es der Jan von Lava Charter. Lava Charter ist ein Vercharterer, ein Partner von uns, der auf den Kanaren stationiert ist. Und lustigerweise waren wir auch mit unserer Crew von Charterbar Yachting zum Segeln mal dort für ein paar Tage, haben quasi einen Betriebsausflug gemacht. Da hatten wir auch schon einige Beiträge diesbezüglich gesendet. Ja, und ich habe mich mal mit dem Jan unterhalten, tatsächlich über die allgemeine Situation vor Ort. Wie ist es jetzt mit Corona vor Ort in Spanien? Ich meine, die Kanaren sind ja, ich tue mir da immer so ein bisschen schwer, wenn ich an Spanien denke, dass ich dann an die Kanaren denke. Ich meine, die Kanaren sind ein komplett anderes Revier, wie jetzt zum Beispiel die Balearen oder wie auch die Südküste Spaniens. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich auch Sie betroffen gewesen und auch aktuell natürlich betroffen, wie es jetzt vor Ort ausschaut. Und natürlich spreche ich auch mit ihm über das Revier der Kanaren. Was macht dieses Revier wirklich so besonders? Und dieses Revier hat so ein paar, ja, ich würde mal sagen, Besonderheiten, die wirklich schwer zu finden sind. Und ich spreche mit ihm darüber, weshalb die Kanaren wahrscheinlich die Alternative in diesem Winter für kurzentschlossene Segler sein werden. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass er bei uns in der Leitung ist. Herzlich willkommen, Jan.
Vielen Dank an dich, Ümit, dass wir die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Gibt ja immer interessante Themen.
So ist es.
Du bist ja auch viel unterwegs. Aber willkommen erstmal.
Ja, weil du jetzt schon gerade sagst, viel unterwegs, ist ja noch gar nicht so lange her. Da waren wir ja mit der ganzen Crew von Charterbar Yachting bei euch. Und wir haben letzte Woche erst wieder davon gesprochen. Lustigerweise wirklich haben sie gesagt, dieses Jahr war jetzt doch ein bisschen schwierig und wann gehen wir mal wieder aufs Wasser? Und es war wirklich traumhaft bei euch auf Lanzarote. Und aber darüber kommen wir vielleicht später auch nochmal so ein bisschen zu sprechen. Was mich beziehungsweise unsere Zuhörer jetzt mit Sicherheit mehr interessiert, bist in erster Linie erstmal du. Du bist ja bei Lava Charter an der Basis in Lanzarote, aber du machst ja nicht nur das. Was genau ist eigentlich deine Aufgabe bei Lava Charter?
Na, im Grunde sind wir Botschafter des guten Urlaubs. Das bin ich im Vertrieb mit der Organisation vorneweg. Aber prinzipiell ist es so, dass jeder Mitarbeiter bei uns halt in irgendeiner Art und Weise Botschafter ist. Genauso wie unsere Partner, unsere Premium-Partner Botschafter sind für das Revier. Mhm. Und was ich im Grunde den ganzen Tag mache, ja, ist Botschaften. Ich bin am Telefon, wie mit dir jetzt, wie mit anderen Agenturen, mit Segelschulen, mit Segelclubs, mit Direktkunden, um halt das in die Welt zu tragen, was man hier auf den Kanaren, speziell Lanzarote, besonders erleben kann oder was man im Gegensatz zu anderen Revieren hier besonders gut erleben kann. Und ja, soweit das zusammengefasst.
Also das finde ich schon mal ganz interessant, weil du ja auch sagst, Botschafter, das hat ja so ein bisschen was von, ich muss euch mal erzählen, was es hier eigentlich so gibt. Ja, also wir im Speziellen haben ja tatsächlich über Lanzarote, über die Kanaren auch schon das eine oder andere gemacht, weil wir eben so das Gefühl haben, dass dieses Revier, ja, ich will mal sagen, noch nicht so jeder auf dem Schirm hat. Also man hat Kroatien auf dem Schirm, man hat Griechenland auf dem Schirm, da kennt man sich dann aber auch schon recht gut aus. Italien weiß man Bescheid, Türkei weiß man Bescheid. Wenn es um Spanien geht, dann ist in erster Linie die Idee bei den Balearen, Mallorca, und bei Kanaren, dann wird es schon so, dass die meisten so gar nicht so richtig wissen, was sie erwartet. Beziehungsweise vielleicht haben sie auch so ein bisschen Vorurteile über dieses Revier. Wie siehst du das? Mit was bist du konfrontiert, wenn du mit Menschen sprichst und denen sagst, hey, wir haben unsere Basen auf den Kanaren bzw. auf Lanzarote, unsere Basis, Was haben die für Vorstellungen davon und wie sieht es wirklich aus?
Also man kann sicherlich vorausschicken, dass wer auf den Kanaren segelt, sollte schon grob wissen, was er auf einem Segelboot macht oder wie er das handelt. Also haben wir auf den letzten Beiträgen haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und das kann ich nur wieder mitgeben. Es ist ein Revier, wer ein bisschen mehr erleben möchte, wer sich selber ausprobieren möchte, wer mal was anderes sehen möchte, als einfach nur Motor an, Ankerbucht hoch oder Anker hoch, Ankerbucht raus, 2 Meilen, Anker wieder runter. Es ist was anderes hier als reiner Badeurlaub. Und das merkt man auch den Leuten an, wenn man mit denen spricht, dass sich viele eben tatsächlich das nicht trauen. Mhm. Wobei ich aber sagen muss, dass besonders Lanzarote, um den Schritt auf die Kanaren oder auf ein offenes Seerevier zu wagen, dafür halt optimal ist, weil das die Insel mit den besten Bedingungen dafür ist. Die Kanaren sind berühmt-berüchtigt für ihre Beschleunigungszonen zwischen den Inseln, für wenige Ankerbuchten, für sportliche Marinas, für lange Strecken, lange Distanzen. Und all das hat man eben auf Lanzarote genau im Umkehrschluss. Mhm. Also man hat ganz wenige Beschleunigungszonen, mhm, und dann bei Weitem nicht so brachial und heftig wie zwischen Gran Canaria und Teneriffa zum Beispiel oder weiter westlicher bei La Palma, El Hierro, La Gomera. Man hat Ankerbuchten, wunderschöne, separat, und das ist das, was mich hier so fasziniert. Die Ankerbuchten sind separat von Häfen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel nach Gran Canaria rüber runtersegel und auf Gran Canaria ankern will, dann muss ich das immer in der Einfahrt von einer Marina tun.
Okay. Und
auf Lanzarote habe ich eben die Möglichkeit zu ankern, und unabhängig von Marinas, man kann dann im Norden hochsegeln, 6, 7 Stunden und auf La Graciosa ankern und dort eben eine Nacht ohne Lichtverschmutzung erleben mit puren Sternenhimmel, Milchstraße, und hat halt sonst nichts weiter großartig um sich herum, außer das Meer und eine kleine Insel. Und ich denke, das macht das Ganze noch ein bisschen naturerfahrener und noch ein bisschen nicht einsamer, aber noch ein bisschen gib mir ein gutes Wort.
Ja, ich versuche es tatsächlich. Ich denke auch selber drüber nach. Manchmal ist es so, dass man Gefühle gar nicht so gut in Worte fassen kann. Ich bin mit meinen Gedanken nämlich gerade tatsächlich auf dem Turn bei euch. Und es ist im Endeffekt, ist es so, wie du sagst, es ist diese Naturverbundenheit. Und es ist, denke ich, auch so ein bisschen so dieser Unterschied zu diesen anderen Revieren, wo einfach auch ein bisschen mehr los ist. Und ein Punkt, der ist mir da tatsächlich damals so ein bisschen, oder der ist bei mir hängen geblieben. Es ist ein Revier für Segler, wie du es gerade eben schon gesagt hast. Und es ist aber im Gegensatz zu vielen anderen Revieren so gewesen, dass es jetzt nicht schwer zu besegeln ist. Also ich persönlich empfand es als windbeständiges Revier. Also ich habe lieber mal ein bisschen mehr Wind, dafür aber konstant, als weniger Wind, und dann pfeift es wieder von irgendeiner Bergspitze runter, und dann kommt der Wind mal ein bisschen stärker und dann mal wieder ein bisschen weniger. Ich hatte das Gefühl, dass der Wind bei euch eher konstant war. Ist das etwas, was du so bestätigen würdest, dass das grundsätzlich ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, konstantere Segelbedingungen sind als jetzt vielleicht in vielen anderen Mittelmeerregionen?
Also definitiv, da bin ich zu 100% bei dir, und deine Beobachtung ist vollkommen richtig, dass der Wind hier einfach konstanter ist. Und wenn man hier segelt, muss man halt nicht die ganze Zeit jemanden am Steuer oder an der Großshow sitzen haben, der dann auffährt oder am Traveller. Das ist halt wunderschön planbar. Man hat seine Lifts hier, man hat seine Böen, klar. Aber das ist alles so im Rahmen, dass sich das einmal kurz gesetzt geradeaus durchziehen lässt für Stunden. Oder man fährt wenden oder halten oder übt seine Manöver. Aber es ist halt wunderschön planbar im Voraus auch, ja.
Ja, es ist halt ein richtiges, also es ist wirklich ein Segelrevier. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das Segeln wirklich in den Vordergrund setzen, der kann da segeln. Und so wie ich es erfahren habe, heißt es aber noch lange nicht, dass er jetzt irgendwie Angst haben muss, weil er sich einpicken muss, weil er sonst bei der nächsten Welle über Bord geht. Apropos Welle, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das, ich meine, klar, das ist Atlantik, das sind keine kurzen, steilen Wellen, sondern das ist eher schon langgezogen, ne? Also das sind eher schon längere längere Wellen, die ja meiner Meinung nach angenehmer zu besegeln, also viel angenehmer eigentlich sind zu besegeln, als wenn ich so eine kurze, steile Welle zum Beispiel in den Kykladen in Griechenland habe, wo ich dann so ein bisschen das Gefühl habe, ich bin auf dem Jahrmarkt auf irgendeinem Karussell.
Das ist ein guter Punkt, oder? So Vergleich. Um vielleicht einen Erfahrungswert mitzugeben, wir haben vor ungefähr 7 Tagen haben wir die Tortuga, eine kleine Segeljacht, 38 Fuß von Rubicon nach Norden hoch überführt.
Okay.
Bei rund 25, 27 in Böen 30 Knoten scheinbaren Wind.
Mhm.
Und die Wellen kommen halt so angenehm, dass selbst auf so einem kleinen Fuß über 38 Fuß Boot die Wellen ganz selten übers Schiff rübergehen.
Ja, das
also die
ist,
bleiben vorne, ja, das Boot hat eine wunderschöne Größe, um auch durch die Welle durchzugehen, durchs Wellental, über den Wellenberg. Man hämmert sich nicht fest, man kriegt nicht jede Minute eine Salzwasserdusche. Es ist halt trotz des Windes und gerade wegen der Welle ein angenehmes Segeln.
Also das ist mit Sicherheit ein Punkt, der glaube ich ganz wichtig ist für viele, die sich das vielleicht auch mal überlegt haben, ob sie da mal segeln wollen oder die vielleicht sagen, Mensch, wir waren jetzt schon ein paar Mal auf dem Wasser und es war eher Flaute und wir wollen eigentlich mal ein bisschen auch wirklich mal richtig segeln, dass man da vielleicht auch so ein bisschen die Angst verliert. Also ich persönlich habe das tatsächlich so empfunden. Aber über einen Punkt haben wir noch gar nicht geredet und ich finde, das ist ja eigentlich der Aspekt, der für dieses Revier spricht. Man sieht das ganz schnell, wenn man zum Beispiel sich mal Preislisten von verschiedenen Vercharterern weltweit anschaut. Da gibt es dann irgendwie 7, 8 verschiedene Preise im Jahr, je nachdem, ob man in der Vorsaison, Hauptsaison oder zweiten Hauptsaison oder Ferienwoche oder was auch immer unterwegs ist. Und wenn man dann bei euch guckt, dann gibt es einen Preis fürs ganze Jahr. Und das sagt meiner Meinung nach ja eigentlich schon alles, dass es tatsächlich bei euch überhaupt keine Saison gibt.
Ja, das ist eine Seite. Die andere Seite ist auch einfach, dass aus unserer Sicht, es soll ja für den Gast oder um einen Gast zu motivieren, etwas gut zu finden, ist meine Erfahrung, dass es immer so einfach wie möglich sein muss. Also macht es natürlich auch unabhängig davon, ob Saison oder nicht, macht natürlich Sinn, den Preis so zu gestalten, dass er einfach ist, also das ganze Jahr. Ja. Wenn man nicht hin und her rechnen muss, kalkulieren muss, etc. Und ja, was du angesprochen hast, ist absolut richtig. Man kann hier das ganze Jahr segeln. Wer es ein bisschen strenger vom Wind her möchte, der kommt im Sommer, also von Juni, Juli bis August.
Mhm.
Und alle anderen, die es ein bisschen entspannter wollen, bei ungefähr 20 Knoten Wind, 15, 20 Knoten Wind, die kommen halt von September bis Mai.
Und wie ist es so im Winter? Ich sage jetzt mal so von der Temperatur her, weil ich denke mal, das ist ja das, was die meisten so interessiert. Oh, kann man da noch irgendwie ohne Ölzeug und Pullover draußen an Bord sein oder wie sieht's da aus?
Ostsee vor Warnemünde im Hochsommer, so ist es hier im Winter.
Ja, das hört sich gut an quasi. Also tatsächlich, die Sonne scheint in der Regel und du hast... Du hast wirklich gutes Wetter. Das heißt, es ist auch eher warm, richtig?
Ja, absolut. Wir sprechen von über den Winter über nachts in Hafennähe 16, 17 Grad und tagsüber immer noch 20, 25 in der Sonne. Dann ist es natürlich entsprechend angenehmer als nachts. Aber
ja, das ist ja.
Temperaturen und wettermäßig wundervoll. Also selbst nachts schlafen auf dem Boot bei offenem Fenster und im T-Shirt mit einer leichten Decke super angenehm.
Also das ist doch auf jeden Fall ein Argument meiner Meinung nach. Und jetzt kommen wir natürlich auch noch zu einem Punkt, der denke ich hier, also man muss es abwarten, aber eventuell ein sehr wichtiger Aspekt jetzt werden könnte, denn aufgrund der ganzen Corona-Problematik, die ja tatsächlich jetzt schon seit wirklich vielen Monaten herrscht und es ist ein ständiges Auf und Ab und auf einmal sind die Grenzen gesperrt und dann sind sie wieder offen und also planen von einem Turn ist ein bisschen schwierig geworden, wenn ich jetzt zum Beispiel über Winterturns in die Karibik spreche. Da halten sich logischerweise jetzt noch sehr viele Kunden zurück und sagen, Mensch, ich wollte eigentlich im Winter segeln gehen, jetzt kann ich es wahrscheinlich nicht oder ich kann es zumindest nicht planen. Für diese Kunden sind doch die Kanaren mehr als nur eine Alternative wahrscheinlich.
Ja, das hängt natürlich von den Reisezeiten ab. Also wie lange möchte jemand unterwegs sein? Aber ich denke, wenn man das mal ins Verhältnis setzt und sich, keine Ahnung, von München ins Auto setzt, nach Berlin hochfährt, sind ist man wie lange unterwegs? 6 Stunden? 5? 6?
Ja, mindestens.
Oder,
ja.
Oder andere Richtungen, hat einen Stau zwischendurch. Und die Flüge von Berlin oder von München, um in Deutschland mal zu bleiben, oder Frankfurt, Düsseldorf, hierher nach Lanzarote, die sind mit 4,5 Stunden abgesessen.
Es ist also eigentlich Wahnsinn, ne? Ich meine, wenn du wirklich, ich sag jetzt mal, bleib jetzt mal bei der Karibik oder so, dann bist du ja wirklich lang unterwegs und auf die Kanaren bist du, wie du es schon sagst, bist in 4,5 Stunden tatsächlich dann schon wieder im Sommer. Während es hier irgendwie schneit, bist du dann tatsächlich bei 20 Grad.
Also auch für das, was sich halt gerade abzeichnet für Last-Minute-Geschichten,
ja.
Ist es da in diese Richtung auch interessant. Also wer sich kurzfristig irgendwie entscheiden möchte, weil im Moment auch keiner irgendwie weiß, was die nächsten Wochen alles abgeht und passiert.
Ja.
Also von daher auch in 4,5 Stunden ist man auf einen Freitag oder einen Samstag oder einen Sonntag auch hierher geflogen, hat eine Woche gechartert, hat eine schöne Zeit gehabt, hat sich aufgewärmt, Pigmente gehascht.
Ja,
und dann in 4,5 Stunden wieder zurück.
Das stimmt. Sag mal, habt ihr bezüglich der Corona-Pandemie irgendwelche, also ich weiß es ja, aber ich würde es gerne einfach nochmal von dir hören und vielleicht an dieser Stelle auch wirklich das Signal nach außen geben, weil ich auch oft darüber gesprochen habe, dass sich Vercharterer natürlich hier Gedanken darüber machen und sich überlegen, was kann man da tun. Bezüglich Corona, wie gab es da irgendwelche Änderungen jetzt bei euch? Was habt ihr so geändert, was jetzt Buchungen oder aktuelle Abfahrten oder was auch immer betrifft? Wie seid ihr damit umgegangen?
Also ja, für uns als Operator ist natürlich immer die Situation, dass wir zwischen den Stühlen sitzen, zwischen mehreren. Mhm. Zum einen die Gäste mit den Agenturen, dass wir gute Kooperationspartner haben. Mhm. Zum anderen natürlich auch mit den Eignern, die auch ihre Wünsche erfüllt haben möchten. Ja. Aber ich denke, wir versuchen das immer oder wir drehen das immer so, dass eine gesamte Win-Win-Situation für alle gegeben ist. Und ja. Somit haben wir uns mit den Eignern darauf geeinigt, dass wir eben die Anzahlung 7 Tage nach Buchungsbestätigung mit 30% nehmen, also das haben wir runtergesetzt deutlich.
Wow.
Mhm. Und 70% 30 Tage vor der Charter, was eben doch für mehr Flexibilität sorgt.
Absolut. Also das ist etwas, was wirklich auch nicht selbstverständlich ist und das ist auch etwas, was der Vercharterer ja nicht tun muss. Und wenn ihr sowas tut, dann macht ihr das im Endeffekt ja auch, um dem Kunden, wie du gerade schon sagst, diese Flexibilität zu geben, damit er jetzt nicht 50% seines Charterpreises zahlen muss, weil er eventuell jetzt vielleicht auch gar nicht weiß, aufgrund der Vergangenheit, ob dann vielleicht die Grenzen geschlossen sind oder nicht. Apropos Grenzen geschlossen, wie ist die aktuelle Situation eigentlich jetzt mal für Spanien? Und weil die Kanaren, die waren ja jetzt lange Zeit außen vor, weil da gab es ja auch so gut wie keine Infektionen. Hast du da mal so eine allgemeine Information? Also ich will dich da jetzt nicht festnageln, ich meine, hier ändert sich ja täglich was, aber wie sind so die Informationen, die ihr jetzt im Moment habt?
Also dadurch, dass natürlich im Moment mehr Tests laufen,
ja.
Gibt es natürlich auch mehr positive Ergebnisse. Das ist ja, also absolut. Da drehen wir uns im Kreis.
Ja, ja.
Mehr Tests ist automatisch, dass wir auch mehr positive Ergebnisse haben.
Ja.
Worauf sich dann natürlich die Regierungen berufen und darauf ihre Entscheidungen treffen.
Verstehe.
Und die fangen hier, im Moment ist es so, dass die Spielplätze basierend auf diesen Informationen die Spielplätze wieder schließen. Und die Restaurants dürfen nur noch bis 0 Uhr offen haben.
Mhm.
Sportveranstaltungen bis 10 Personen.
Mhm.
Und ich war jetzt selber am Wochenende, war ich Windsurfen hier in Costa Teguise bei uns, wo ich immer hingehe.
Schön.
Ja, man sieht halt viele maskierte Menschen.
Ja, das ist ein Anblick auch ganz, ich meine, man gewöhnt sich wirklich dran. Das ist schlimm, aber es ist also schlimm, dass man sich an so etwas gewöhnen muss, aber es ist so und es ist hier natürlich nicht anders. Du hast einfach immer wieder eine Maske auf, aber so, sag mal, wenn jetzt aber jemand aufs Wasser will, dann kann er ja theoretisch, er darf ja segeln. Ist es im Moment so, dass man die Schiffe übernehmen darf?
Das ist ohne Frage. Die Schiffe sind desinfiziert. Wir nehmen das im Moment, die Extrakosten im Moment noch auf eigene Kappe.
Okay.
Weil wir das nicht absehen können, wie sich das entwickelt und mehr Belastung jetzt für den Gast. Und, also nehmen wir das, diese extra Sonderreinigungskosten für die Desinfektion im Moment noch auf die eigene Kappe. Und ansonsten ist das hier ganz normal. Also man kann das Schiff übernehmen. Man kann natürlich auf Segeln gehen, man kann in die ganzen Marinas ein- und auslaufen. Mit der Maßgabe eben, dass man dann, wenn man in Kontakt mit anderen Menschen steht oder mit anderen Menschen in Kontakt kommt, wie zum Beispiel man geht ins Restaurant oder man geht ins Cafeteria Office oder in den Supermarkt, dann muss man halt seine Maske eben oder
ja, aber das ist ja hier genauso.
Es wird gesehen, wenn man die Maske trägt, ja auf jeden Fall, wird gerne gesehen. Ansonsten, wenn man sie nicht trägt, gibt es natürlich Diskussionen. Und von daher ist es...
Es ist im Endeffekt wie bei uns, Jan. Also so wie du das jetzt auch gerade beschreibst. Genau. Ich meine, das ist ja im Endeffekt nicht anders als bei uns. Und ich muss ja tatsächlich echt auch mal für unsere Branche jetzt mal in eigenem Interesse mal insofern die Lanze brechen, dass ich sage... wenn ich aus Angst vor einer Ansteckung wenn ich Urlaub machen möchte und ich habe Angst vor einer Ansteckung, dann ist Segeln meiner Ansicht nach doch die sicherste Möglichkeit, überhaupt Urlaub zu machen, weil ganz ehrlich, wenn ich mein Schiff übernommen habe, dann bin ich ja sicherer als sonst wo. Dann bin ich sicherer, als wenn ich hier bei uns durch die Straßen laufe. Und die Möglichkeit, auf eine sichere Art und Weise auf die Kanaren zu kommen, ist ja aktuell schon gegeben, wenn ich mir auch anschaue und wenn ich auch mit Menschen spreche, die jetzt eben schon geflogen sind. Man kann hier, wenn man sich dementsprechend verhält und auch seinen Mundschutz trägt, auch sehr, sehr sicher im Moment fliegen. Und die Übergabe bei euch, die ist natürlich sowieso aufgrund der Vorschriften extrem, ich sage jetzt mal extrem sicher, Hygienevorschriften, auch so wie du es jetzt gerade eben genannt hast und die ganzen Risikovorschriften, dann bin ich ja safe. Das heißt, ich müsste jetzt hier keine Ängste haben, dass ich mir was tue, wenn ich segeln gehe.
Ja, also prinzipiell ist das Fliegen ja nicht sicher, weil man eine Maske trägt. Das ist ja, also das Fliegen hierher ist sicher, die Übergabe ist sicher und es wird natürlich auch viel, die aktuellen Infos umhergehen, tun natürlich ihren Beitrag dazu, wie man das Ganze, die Situation empfindet für sich. Da gibt es natürlich auch 1000 Meinungen. Ich glaube auch nicht, dass man diesen Meinungsaustausch, dass wir da tiefer einsteigen sollten. Aber was ich eben zum Beispiel sehe, um deine Meinung oder deine Aussage dazu aufzugreifen, ist einfach, wir haben ja vorher über das Ankern gesprochen, fernab von Marina.
Ja.
Nur für sich. Was natürlich in dieser Situation ist, wer Angst hat vor Ansteckung, wer Angst hat vor dem Virus oder vor anderen Dingen, übernimmt das Boot hier einfach, übernimmt am besten noch die Lebensmittel vom Lieferservice. Mhm. Also muss man nicht mal in den Supermarkt fahren.
Okay.
Und nach dem Check-in, Check-out, nach dem Check-in, nächsten Tag gefrühstückt aufs Boot und ab in die nächste Ankerbucht. Und da ist halt niemand. Also in Reichweite, dass ein Virus irgendwie überspringen könnte. Welcher Virus auch immer.
Ja, ja, absolut. Also ich bin da ja total bei dir. Und es sind also auch die Kunden, ich meine, wir haben ja auch aktuell viele Kunden auf dem Wasser. Selbst in Gebieten, die als Risikogebiet ausgeschrieben sind, haben wir ja aktuell auch Segler. Und wir sind natürlich auch aktuell sehr bepicht darauf, einfach mal zu erfahren, Mensch, wie ist es denn vor Ort und wie lief es denn? Und ich denke mal, du kannst das bestätigen. Ihr habt ja auch Leute, die eure Schiffe aktuell übernehmen und segeln. Und wie ist denn da so die Resonanz? Wie empfinden die denn aktuell das Revier?
Entspannt, übersichtlich. Es ist viel Platz in der Marina, das kann man gar nicht sagen, weil man auch hier viele Dauerlieger hat,
okay,
die das ganze Jahr über hier sind. Es ist einfach, es ist ruhig, ja.
Noch natürlicher quasi, als es eigentlich schon ist. Also die Stärken werden gestärkt von eurem Revier. Ja, also wie gesagt, es ist eigentlich umso trauriger, wenn man wirklich von überall hört, dass die Reviere schöner sind als je zuvor, eine gewisse Ruhe ausstrahlen, dass die Menschen, die dort arbeiten und Dienstleistungen anbieten, jetzt noch viel fokussierter auf die Kunden und auf die Urlauber sind und hier natürlich noch mehr bieten möchten aufgrund dieser aktuellen Situation. Und dass gerade in einer solchen Zeit dann eben so wenig Menschen in den Genuss kommen, weil sie zum größten Teil sich auch einfach vielleicht nicht sicher sind. Und vielleicht können wir ja durch diesen Beitrag auch so ein bisschen mehr Sicherheit geben, ein bisschen auch nach außen hin die Information geben, dass es tatsächlich geht, dass es natürlich etwas ist, was jeder für sich entscheiden muss, aber das war es in der Vergangenheit auch. Gefahren gab es schon immer, gibt es immer und wird es auch immer geben. Inwiefern man mit der aktuellen umzugehen hat, muss man selbst entscheiden. Aber wichtig ist einfach, denke ich, die Information, dass man vor Ort von denen wirklich nur Positives im Moment hört, die eben tatsächlich jetzt segeln sind und auch Urlaub machen. Das ist, denke ich, was ganz, ganz Wichtiges. Vielleicht noch etwas, was mich persönlich auch noch ein bisschen so interessiert, was jetzt was mit dir zu tun hat. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, was du gerade machst? Ich weiß ja, dass du schon nicht nur den einen oder anderen Segeltörn gemacht hast, sondern du bist ja auch schon mal recht lange Etappen gesegelt. Kannst du mir ein bisschen oder uns allen vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie du überhaupt in diese ganze Branche geraten bist quasi?
Gerne. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung auch, um das Thema kurz von dir vorher nochmal aufzugreifen. Man trifft seine eigenen Entscheidungen und in dem Bezug auf, was man eben macht oder nicht. Oder es gab auch früher schon Gefahren. Die einen groß, die anderen kleiner. Aber um die Überleitung dahingehend zu kriegen, ich habe angefangen 2009 zu segeln und habe meinen Segelschein 2009 erst gemacht. Und bin aber 2 Jahre später durch intensives Training und jeden Tag segeln dann vom Eigner der damaligen Firma, für die ich gearbeitet habe, angesprochen worden, ob ich nicht Bock habe, um die Welt zu segeln als Skipper.
Und das hört sich gut an.
Da musste ich nicht lange überlegen, um diese Entscheidung zu treffen, vor allem weil keine Kinder, keine familiäre Bindung. Also dann relativ schnell alles aufgelöst, alles verkauft. 2 Taschen gepackt, je 20 Kilo aufs Boot und dann für 2 Jahre um die Welt gesegelt, genau.
Wahnsinn. Was war das für, ich meine, es ist schwierig, wahrscheinlich, dass, ich meine, da würden wir jetzt Stunden darüber reden wahrscheinlich, aber ich finde es wirklich bemerkenswert, ich meine, diese Entscheidung auch zu treffen. Hattest du in den ersten Monaten mal das Gefühl, dass du die falsche Entscheidung getroffen hast?
Nicht einen Moment, nein. Nicht von Anfang an, nicht am Ende, nicht hinterher, nicht jetzt. Und das ist der Punkt, eine freie Entscheidung getroffen zu haben oder treffen zu können. Das ist ja den Luxus, den es gab oder gibt auf der Welt, sowas eben tun zu können. Wenn man sich das mal jetzt betrachtet, wäre es jetzt gar nicht möglich.
Ja, das ist schon Wahnsinn, ne?
So eine Entscheidung zu treffen.
Ja.
Weil mit den Einschränkungen, mit den Restriktionen, Hafeneinfahrt, Hafenausfahrt, einklarieren, ausklarieren. Es war damals für mich einfach, in verschiedenen Ländern einzuklarieren. Als Beispiel vielleicht Indonesien zu nehmen. Mhm. Da hat ein Tag gedauert, nur zum Einklarieren, weil man auf 5 verschiedene Ämter muss. Die muss man in der richtigen Reihenfolge besuchen und sich die richtigen Stempel in der richtigen Reihenfolge holen. So ein bisschen wie bei Asterix und Obelix.
Oh je.
Kennt bestimmt jeder mit Formular, ich weiß nicht mehr, wie das
ja, ging. Aber ganz kurz, aber, genau, in diese, da muss ich echt mal fragen. Ich habe mir das letztens schon mal überlegt. Es gibt ja Länder, da habe ich ja, oder hätte ich ja jetzt auch überhaupt keine Ahnung, was ich machen müsste, wenn ich da jetzt an Land gehe. Woher wusstest du, was du in Indonesien zu tun hast? Woher wusstest du, in welches Amt du musst? Oder hast du einfach mal gefunkt und die haben dich von A nach B geleitet? Oder hast du dich belesen? Oder wie bist du da vorgegangen?
Wir haben das im Rahmen der ARC gemacht. Also wir sind mit der ARC mitgefahren, einmal die ARC von Gran Canaria nach San Lucia, dann die ARC World von San Lucia, Äquator rum bis nach San Lucia zurück. Und die dritte war dann die ARC Europe, die geht von British Virgin Islands über Bermuda, die Azoren nach Portugal. Ah. Und dort ist das organisiert, das ist vororganisiert.
Es ist schon mal nicht verkehrt, aber trotzdem eben doch ein recht großer Aufwand immer, ja, diese ganzen Geschichten zu machen. Was sind denn so die wichtigsten Erfahrungen für dich gewesen, die du für dein Leben so mitgenommen hast?
Dass alles beherrschbar ist, nachdem man es ein paar Mal ausprobiert hat.
Da also lachst du ja so, schon.
Man kriegt halt die Frage häufig, oder ich krieg häufig die Frage, was war denn die gefährlichste Situation?
Okay.
Oder hattest du mal Angst? Das sind so die zwei Fragen, die ziemlich häufig kommen.
Okay.
Und die Situation ist halt so, man hat halt so lange Angst, bis man die Situation bewältigt hat. Und dann kommt die nächste Situation.
Genau.
Ein Beispiel südlich von Madagaskar bei 55 Knoten Wind und 6 Meter Welle gesegelt. Das ist am Anfang ist das scary, natürlich. Aber so nach einem Tag gewöhnt man sich auch daran. Oder man ist dann einfach trainiert, mit dieser Welle umzugehen. Mit dem Boot umzugehen in dieser Welle. Mit seinem eigenen Körper umzugehen in dieser Welle. Das ist halt, man wächst mit seinen Aufgaben, das habe ich gelernt. Ja.
Also ich finde es interessant, was du sagst. Wer den Podcast von letzter Woche gehört haben sollte, der wird jetzt vielleicht auch die gleichen Gedanken haben wie ich. Und zwar habe ich da mit jemandem gesprochen, der Coachings auf Schiffen eben macht und das auch wirklich mit Psychologie sehr stark in Einklang bringt. Und er hat eben auch gesagt, dass auf dem Schiff musst du die Gegebenheiten einfach akzeptieren und hinnehmen und du reagierst darauf. Und das ist etwas, was du eben auch im Leben machen solltest, beziehungsweise du lernst auf dem Schiff, wenn du es eben bewusst machst, dass das, wie du vorher schon gesagt hast, dass die Dinge bewältigbar sind, weil du dieser Situation ausgesetzt bist und ja, du wirst sie schon meistern, weil dir bleibt ja nichts anderes übrig. Und im Leben ist es ja ähnlich oder sollte es ähnlich sein. Hast du das Gefühl, dass dich das für dein Leben auch gestärkt hat, dass du diese Situationen erlebt und bewältigt hast?
In jedem Fall, aber ich würde noch einen Schritt weiter zurückgehen, dass man sich diesen Situationen auf einem Schiff, also auf der einen Seite ist das richtig, wenn man auf dem Schiff ist, dann muss man diese Situation bewältigen. Man hat ja immer noch die Möglichkeit gehabt, vor jeder Fahrt oder vor jeder Abfahrt, vor jedem Verlassen, ein- und ausklarieren. Man hat immer die Entscheidung zu sagen, nee, mache ich anders. Also man muss sich nicht in so eine Situation begeben auf See. Man kann das Wetter abwarten zum Beispiel.
Mhm.
Wir haben einen Mitsegler gehabt und zwar auf Galapagos.
Ja.
Wir müssen die Schiffe außen, am Unterwasserschiff, die werden abgetaucht und dann wird geguckt, ob da Algen dran sind, fremdartige Algen, die nicht eingeschleppt werden dürfen.
Aha, okay.
Und dann gibt die Behörde Bescheid und sagt, ja, ist okay oder nein, ist nicht okay. Wenn nicht okay, dann muss das Schiff mit einem Taucher 60 Meilen außerhalb der Landesgrenze das Schiff abtauchen lassen und dann wieder zurück. Das Abtauchen mit den behördlichen Sachen hat 800 Euro gekostet, glaube ich. Mussten verschiedene Schiffe machen.
Wow.
Das wäre eine Situation, wo man sagt, ja, ich akzeptiere die Situation und ich mache das jetzt. Es gab aber einen Segler, der hat gesagt, nö. Ich segel weiter. Und er hat eine andere Entscheidung für sich getroffen und ist halt weiter gesegelt. Also er hat diese Situation, die ihm gegeben wurde, nicht einfach akzeptiert. Er hat für sich persönlich eine andere Entscheidung getroffen.
Ja, er ist halt damit
kann man auch
so umgegangen. Ne? Das ist ja auch im Endeffekt eine Art und Weise, mit der Situation umzugehen. Und er sagte halt einfach nö. Aber ja, du hast recht. Aber du bist schon der Meinung auch, dass das Segeln oder gerade natürlich in deinem Fall diese 2 Jahre wirklich auf dem Meer dich auf jeden Fall auch geprägt haben in deinem Charakter, in deiner Stärke, in deinen Entscheidungen.
Definitiv.
Super. Ja, es wird jetzt nicht jeder die Möglichkeit haben, 2 Jahre auf See zu gehen, aber man kann ja schon mal so ein bisschen üben, man kann ja schon mal so ein bisschen auf die Kanaren zum Beispiel gehen und dort aufs Wasser gehen, aber gerade auch auf den Kanaren sind doch auch so, ich sag jetzt mal, längere Schläge fast schon an der Tagesordnung, wie du vorher auch schon gesagt hast, von Insel zu Insel. Wie könnte denn so ein Turn zum Beispiel auf den Kanaren ausschauen, wenn man zum Beispiel für 2 Wochen Zeit hat und man startet in Lanzarote?
Also auch hier kann man sich wieder wunderbar austoben mit seinen Entscheidungen. Man hat die kürzeste Hafendistanz, die kürzesten Hafendistanzen hier sind 11 Meilen.
Mhm.
Einmal zwischen Marina Lanzarote nach Puerto Calero und von da aus sind 12 Meilen runter bis nach Rubicon. Also auch hier kann man kurze Distanzen segeln.
Mhm.
Wer es wissen möchte und längere Distanzen gehen möchte über 2 Wochen, der kann halt die gesamten Inseln erkunden. Und wer halt sagt, ich möchte gerne über Nacht segeln, kann das ja auch tun. Wer sagt, ich möchte halt nur 3, 4, 5 Stunden segeln, der kann das auch tun. Und wer sagt, na, ich möchte eigentlich nur so eine Stunde raus und den Rest der Zeit möchte ich gerne im Restaurant sitzen oder Landausflüge machen, der kann das auch machen.
Also es ist schon sehr flexibel und ich meine, was ich zum Beispiel auch sehr angenehm fand, ich bin normalerweise jemand, der am liebsten in Buchten übernachtet, im Ankerrhein, was auf den Kanaren in erster Linie eigentlich gar nicht so üblich ist, weil man gerade aufgrund der, ich sag jetzt mal, der Bedingungen auch draußen und auch der Küste einfach in eine Marina fährt. Angenehm ist, man weiß, man sitzt, man ist einfach sicher. Man hat festgemacht, man war den ganzen Tag ja auch wirklich, ich sag jetzt mal, sportlich unterwegs und segeln. Und dann ist es, also ich persönlich hatte ein sehr angenehmes Gefühl, einfach zu wissen, hey, ich bin hier richtig schön safe in der Marina. Es gibt ein bisschen was zu essen draußen. Es ist einfach ein bisschen ein anderer Turnverlauf gewesen. Würdest du sagen, dass wenn jemand zum Beispiel davon träumt, irgendwann mal eine Atlantiküberquerung zu machen, dass er mit einem Turn auf den Kanaren sich schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten kann?
Exakt. Die Frage war so gut gestellt, ich brauche eigentlich gar nichts mehr ergänzen. Aber das ist perfekt, weil man hat hier die kurzen Distanzen, man hat hier die B-Seite auf Lanzarote, die 40, 60, 100 Meilen mit Fuerteventura. Man kann sich hier einfach ausprobieren, man kann ein bisschen weiter rausfahren, dann hat man eben ein bisschen mehr See.
Ja.
Man kann noch weiter rausfahren, hat man noch mehr See. Man kann zwischen den Inseln hin und her fahren mit Nachtturns, mit Nachthafenansteuerungen, mit Trainings, mit Üben. Manövertrainings ist hier halt spektakulär, weil Lanzarote die einzige Insel ist, die Stege zum Üben für Schüler und Leute, die üben wollen, zur Verfügung stellt.
Okay.
Das gibt es sonst auf keiner anderen Insel, sonst fliegst du überall raus oder musst an einer rauen Betonwand üben,
okay,
zum Beispiel.
Okay.
Also spektakulär zum Trainieren, zum Üben auch. Manövertraining, Personen über Bord, Wände, Halse.
Ja, und auch das Nachtfahren, das ist ja auch gar nicht selbstverständlich.
Genau.
Also zum Beispiel weiß ich auch, dass es bei viel, also es gibt Reviere und es gibt Vercharterer, die das Nachtfahren ja verbieten. Aber gerade wenn ich natürlich jetzt mal tatsächlich hier mal über den Teich segeln möchte und dieses Erlebnis mal machen will, dann muss ich mich ja irgendwie mal drauf vorbereiten. Und ja, und mir erscheint es eben als sehr, sehr sinnvoll, dann auch mal in ein Revier zu gehen, wo ich das mal so ein bisschen antesten kann, ohne dass ich jetzt weiß, ich habe jetzt abgelegt und sehe die nächsten 2 Wochen kein Land mehr. Ja, und vielleicht ist es ja auch eine Übung für die Crew, wenn man weiß, man ist mit einer bestimmten Crew dann unterwegs, dass man dann vielleicht einfach mal 1, 2 Wochen auf den Kanaren von Insel zu Insel fährt und einfach mal guckt, wie arbeiten wir denn eigentlich zusammen und wie tun wir uns denn so hier, wenn wir über Nacht segeln oder vielleicht das ein oder andere Manöver machen. Also freut mich, dass du mich da bestätigst. Ich habe es fast nicht anders erwartet, muss ich sagen. Nein, es ist ja wirklich prädestiniert. Und es gibt, denke ich, gar nicht so viele Reviere, die genau das auch so bieten können und dann auch noch so, erreichbar für uns sind, ne? Also es ist ja, wie du schon sagst, 4,5 Stunden und man ist ja da, ne?
Richtig, und es kommt hier halt noch was anderes Schönes dazu zum Übernachtsegeln, was gerade für Beginner, Anfänger, Neulinge in diesem Bereich und auch erfahrene Hasen interessant ist. Man hat hier relativ wenig Schiffsverkehr und Gefahrenquellen, wie zum Beispiel Fischerbojen, diese Holzstäbe.
Ja, ja.
Oder unbeleuchtete Fischerbojen einfach nur irgendwo kurz vor der Küste auf der 30 oder 50 Meter Linie. Das ist hier alles nicht. Also wenn man hier aus dem Hafen raus ist, hat man freies Wasser und kann sich halt auch ausprobieren. Man kann auch als Skipper Verantwortung übergeben. Man kann den Neuling halt am Steuer lassen oder derjenige, der sich einfach ausprobieren möchte.
Es ist
AIS verfügbar auf unseren Schiffen. Es ist Radar verfügbar auf unseren Schiffen. Und die Nacht ist halt so klar, dass man auch die Tanker und großen Schiffe wunderbar von Weitem beobachten kann. Man kann die Lichterführung beobachten, wohin fährt das Schiff, wann ist es ungefähr da, man kann die Peilung machen. Man hat halt eben auch nicht wie im englischen Kanal eine Sicht von manchmal 5 Meter durch den Nebel. Das ist halt ein super safes, sicheres Revier. Und was es noch sicher macht, ist eben auch im Vergleich zu anderen Segelrevieren, dass man zwar einen Tidenhub zur Springzeit mit knapp 3 Metern hat,
ja,
aber die Strömung halt zu vernachlässigen, das ist ein halber Knoten.
Ja, okay, das ist nicht viel, ja.
Nach Südsetzen. Also perfekt zum Trainieren, zum Üben, zum Ausprobieren und vielleicht mal einen Schritt weitergehen als Ankerbucht. Alle 2 Meilen und
also
in der Sonne braten und keinen Wind haben.
Ja, das ist wirklich Worst Case, ne? Wenn du dann nur Motoren musst und so von Bucht zu Bucht, das ist natürlich Worst Case. Aber nein, ich denke, dass diejenigen, die jetzt auch zugehört haben, schon auch merken, dass dieses Revier einfach auch anders ist und definitiv seine großen Vorzüge hat, die man woanders nur sucht. Und umgekehrt ist es mit Sicherheit auch so, dass es Dinge gibt in anderen Revieren, die man jetzt auf den Kanaren sucht. Aber wer wirklich ein bisschen mal wirklich das Segeln im Vordergrund sieht und eventuell auch irgendwann mal vorhat, so ein bisschen, ich sage jetzt, wie du es gerade eben so schön gesagt hast, einen Schritt weiter auch mal zu gehen, der ist mit Sicherheit auf den Kanaren sehr gut aufgehoben, zumal er hier auch echt im Winter segeln kann. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich jetzt im Winter die Segler so entscheiden, welche Reviere sie sich kurzfristig aussuchen werden, inwiefern die Kanaren hier vielleicht noch ein bisschen mehr in den Fokus rücken werden. Ich persönlich würde mich freuen, sage ich auch ganz ehrlich, erstens mal, ich meine, wir kennen uns schon lange, ich kenne eure Flotte, ich weiß, was ihr da wirklich den Leuten bietet. Das soll jetzt keine versteckte Werbung sein. Es ist, ich meine, es ist unsere Aufgabe als Agentur, aus zigtausend verschiedenen Schiffen und Vercharterern ja unseren Kunden wirklich nur das Beste rauszusuchen. Und wie ihr das vor Ort gelöst habt, das ist wirklich, also jeder, der bei euch schon segeln war, der weiß das auch. Deswegen, wie gesagt, es soll jetzt auch keine versteckte Werbung sein, das kann man ganz offen drüber sprechen. Ihr seid hier schon die extra Meile gegangen. Also die Ausstattung eurer Schiffe ist so, wie sie nicht sein müsste. Und das ist natürlich auch nochmal meiner Meinung nach ein Punkt, wo man sagt, okay, du bist hier in einem Revier, wo es eventuell auch ein bisschen mehr Wind gibt, wo man ein bisschen sportlicher segelt, aber du hast Schiffe, die wirklich, wirklich top ausgestattet sind. Ich habe es ja selber auch vor Ort gesehen oder wir alle, unsere ganze Crew, wir haben uns ja die Schiffe auch angeschaut, auch wenn ich es vorher schon wusste. Das ist etwas, was ich halt total genial finde, weil das ist ja auch nicht, das sind ja auch entsprechende Kosten. Ich meine, wie gesagt, ihr müsst das ja eigentlich nicht. Aber es ist euch tatsächlich ein Anliegen. Oder was ist so, oder wollt ihr einfach, dass ihr sagen könnt, ihr habt das Top an Ausrüstung. Wieso macht ihr das? Vielleicht mal so die Frage.
Das ist, was du schon mit in deiner Wortwahl mit einfließen lassen, das ist die extra Meile. Die Leute kommen hierher, um ihren Urlaub zu genießen. Und um ehrlich zu sein, an einem Charterschiff kann immer irgendwas sein, kann immer irgendwelche Sicherung rausfliegen oder absolut. Hier ist was ein Kratzer oder da ist ein Riss oder da ist das Segel nicht mehr ganz so hundertprozentig. Aber was dabei entscheidend ist, dass jemand für die Gäste eben da ist und sich um die Gäste kümmert, sich der Gäste annimmt und für die Sorgen und Probleme eben da ist. Und die extra Meile gehen heißt eben auch zum Beispiel, dass so Kleinigkeiten wie, ich kenne das von mir früher, wenn wir segeln waren, wir sind segeln gegangen mit einem Schlafsack. Das macht man am Anfang und man schleppt den auch mit und das ist alles toll. Und nach einer Woche segeln riecht der Schlafsack, dass man ihn am liebsten wegschmeißen möchte. Aber der Punkt ist eben auch, dass wir dann versuchen, noch eine extra Meile zu gehen oder damit eine extra Meile geben, dass die Betten eben hier bezogen sind mit frischer Bettwäsche. Dass man das genießen kann, so wie zu Hause, dass man Handtücher hier bereitgestellt bekommt. Das alles das, was man so zu Hause hat, auch hier genießen kann. Plus eben das Segeln noch oben drauf.
Ja, sind ja aber auch noch wirklich noch so zu. Also ich denke da zum Beispiel an diese Geschichte mit den Marina-Gebühren und so, dass ihr da wirklich auch nochmal.
Genau.
Ne, vielleicht kannst du das nochmal sagen, weil das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt so nicht von woanders her kenne.
Bei uns sind die Marina-Gebühren inklusive. Das heißt, der Chartergast, der zahlt halt sein All-Inclusive-Paket, das Comfort-Paket und das All-In-Paket. Und da sind halt die Marina-Gebühren mit inkludiert. Das hat einfach den ganz einfachen Hintergrund, dass man natürlich auch in der Marina sitzen kann und dann mit dem Marina-Menschen am Kreditkartengerät rumfummelt, aber nach Kleingeld sucht. Oder was eben auch noch dazu kommt, ist auf Lanzarote und in vielen anderen Häfen
auf den Kanaren. Ganz ja. kurz, Jan, bevor das nämlich jemand missversteht, es geht hier nicht um die Marinagebühren des Heimathafens, richtig? Es geht um die anderen Marinas, dass ich während
es geht
der
um alle Marinas.
Genau, also das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Die Kosten beinhalten, also beziehungsweise du bist dann freigesprochen, wenn du irgendwo in eine Marina gehst, musst einfach nichts mehr zahlen. Das ist schon erledigt. Das fand ich krass. Ja.
Es sei denn, dass die Marina sagt, ihr müsst jetzt bezahlen. Dann bezahlt der Gast und kriegt es am Ende von der Charter in Cash wieder von uns oder überwiesen oder was auch immer.
Ja, naja, gut.
Aber prinzipiell sind alle Marinas inkludiert im Preis. Alle Übernachtungen, alle Ankerbuchten, alle Übernachtungen sind inkludiert im Preis, genau.
Ja, also ich finde es sehr interessant und ich finde es auch schön, dass man da immer wieder nach Wegen sucht und die Schiffe dementsprechend ausstattet und wie gesagt, also eure Schiffe mit dem AIS, mit teilweise dem TikTok und der Ausstattung der Schiffe, dass die Betten bezogen sind. Das sind natürlich alles Dinge, die einem den Urlaub noch ein bisschen versüßen sollen. Und dann auch noch solche Sachen, dass die Kosten von den Marinas auch schon gedeckt sind. Ich persönlich finde es sehr angenehm. Ich denke, das geht auch alles immer mehr in die Richtung, dass man versucht, hier immer mehr alles aus einer Hand für den Kunden, für den Segler bereitzustellen, dass man einfach eine schöne Zeit auf dem Wasser hat, ohne dass man sich so viel Gedanken vielleicht machen muss um zusätzliche Dinge oder Kosten oder was auch immer. Außerdem, ja, apropos Kosten, man weiß dann einfach, so wie du es bei der Preisgestaltung schon gesagt hast, man weiß einfach, was auf einen zukommt und es gibt nicht irgendwelche in Anführungsstrichen Überraschungen oder so, sondern man kann recht gut kalkulieren. Ja, ach Jan, jetzt will ich wieder aufs Wasser und du sitzt jetzt nicht weit weg vom Wasser, wie ich dich kenne, du bist ja auf den Kanaren und du grüßt mir am besten mal das Meer. Das könntest du mal für mich machen eigentlich.
Das mache ich nachher. Und eine Sache, eine Kleinigkeit wollte ich noch mit anmerken.
Ja.
Was den Service oder die extra Meile betrifft.
Ja.
Wer sich eben denkt, ich würde ganz gerne, aber irgendwie traue ich mich nicht. Oder traue es mir nicht zu oder brauche noch den letzten Anstoß. Vielleicht ist der letzte Anstoß die Möglichkeit, dass wir auch für einzelne Tage einen Skipper bereitstellen können. Oder für die ganze Woche, der dann mit den Leuten rausgeht, mit den Leuten ein bisschen trainiert, übt. Um halt vielleicht die ersten Tage ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen.
Das ist perfekt.
Um dann den Rest der Woche dann alleine die Kanaren zu erkunden.
Ah, das ist natürlich perfekt. Ich denke, das ist wirklich ein richtig gutes Angebot, gerade für Crews, die sagen, hey, ich will es zumindest den ersten Tag irgendwie mal mit jemandem gemeinsam, auch das Schiff vielleicht mal durchgegangen sein und mal draußen gesegelt sein, einfach mal ein Händchen dafür bekommen, ein Gefühl dafür bekommen. Und ja, das ist natürlich gut, dass man muss den Skipper quasi nicht für die gesamte Zeit nehmen, richtig?
Man kann, aber muss nicht mehr.
Super. Ja, schön. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich jetzt in den kommenden Monaten und jetzt auch schon Wochen natürlich die Situation ändern wird, muss man fast schon sagen. Es ändert sich ja hier laufend was, gerade in Bezug auf diese Pandemie und auf die Urlaubsplanung. Ich hoffe natürlich, dass all diejenigen, die zugehört haben, hier ein bisschen mehr Informationen jetzt gewinnen konnten über euer Revier. Es war schön, auch so ein bisschen was über dich zu erfahren und ja, was dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist in erster Linie, was das Segeln betrifft. Und sollten jetzt die Zuhörer vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen über die Kanaren erfahren wollen, wir haben schon einiges an YouTube-Videos auch über die Kanaren gemacht. Wir haben auch schon ein paar interessante und schöne Podcasts auch schon mit euch in erster Linie auch schon gemacht gehabt und auch einen Blogbeitrag über euch geschrieben. Ansonsten kann man sich natürlich auch persönlich darüber informieren, entweder bei uns in der Agentur über euer Revier oder dann logischerweise auch direkt bei euch bei Lava Charter. Also vielen herzlichen Dank, Jan, nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast. Es war wunderschön, mal wieder mit dir so ein bisschen mehr Zeit zu haben und zu reden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen.
Ja, wird glaube ich, gar nicht so lange hin sein. Ist ja bald nächstes Jahr. Und stimmt. Die Boot kommt ja auch bald wieder, wenn sie denn kommt.
Also angemeldet sind wir schon. Ich hoffe, sie kommt.
Dann denke ich, dass wir uns spätestens auf der Boot sehen. Vielleicht machen wir was zusammen bei euch am Stand und alle Zuhörer, die kommen dann einfach mit vorbei und dann kann man sich persönlich auch mal kennenlernen.
Das würde mich sehr freuen. wirklich sehr, sehr freuen. Das ist ein schöner Abschluss. Ich danke dir nochmal vielmals, Jan, und wünsche dir noch eine schöne Zeit und hoffe, dass es jetzt alles hier in unserer Branche und auf der ganzen Welt peu à peu aufwärts geht. Dank dir. Mach's gut und einen schönen Tag dir.
Euch allen schöne Zeit. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. So, das war nun also unser Gespräch mit dem Jan von Lava Charter. Schön, dass er sich die Zeit genommen hat, uns auch vor allem mal ein bisschen das Revier etwas näher zu bringen. Und ja, ich wage mal so ein bisschen die Prognose, dass die Kanaren tatsächlich in diesem Winter wirklich ein Thema sein werden. Gerade für die, die eben eigentlich eine Fernreise vorhatten und vielleicht weit entfernt in die Wärme wollten. Ich denke, da sind die Kanaren tatsächlich eine sehr, sehr gute Alternative. Also es ist im Endeffekt gar keine Alternative, es ist im Endeffekt wirklich auch eine gute Wahl, denn du bist, wie er ja schon gesagt hat, wirklich in der Wärme, obwohl es hier kalt ist, bist du in 4,5 Stunden eben auf den Inseln der Kanaren und es ist schön warm, du kannst gut segeln und ganz so wild, wie jetzt vielleicht der ein oder andere denkt, ist es eben wirklich nicht. Im Gegenteil, man hat stabile Windverhältnisse und ich bin ziemlich sicher, dass diejenigen, die zum ersten Mal auf den Kanaren segeln, dass die ganz begeistert sein werden. Gerade dann, wenn sie eben auch vor allem das Segeln auch irgendwo im Vordergrund sehen. Ja, in diesem Sinne, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Jan zusammen gut unterhalten können. Ich hoffe, wir haben euch gute Informationen geben können. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr aufs Wasser wollt, wenn ihr eure Charterpläne habt, dann meldet euch selbstverständlich bei uns gerne per E-Mail. Am allerliebsten natürlich telefonisch, damit wir euch beraten können, damit wir euch helfen können, damit ihr wirklich auch das richtige Schiff beim richtigen Vercharterer in dem passenden Revier für euch auch bekommt. Und wenn ihr ja einfach Fragen haben solltet, auch zu der aktuellen Situation, sind wir selbstverständlich auch in beratender Funktion sehr gerne jederzeit für euch da. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder hier bei uns auf dem Podcast. Macht's gut und bis dann, euer Ümit Uzun.
Charterbar Yachting. Einfach mehr.